Im Matthäusevangelium, Kapitel 9, Verse 9 bis 13. Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Und da Jesus von dort ging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isset euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernet, was das ist. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Sie kennen den Aufkleber: Ein Herz für Kinder. Und dieses große rote Herz, das steht dann oben drüber. Ich möchte der heutigen Predigt eine Überschrift geben und dieses Motto ein bisschen abwandeln. Überschrift für diese Predigt soll sein: Ein Herz für Sünder. Konfirmanden, die einen Gottesdienstbericht machen, die wollen ja immer was Markantes haben. Und wenn Sie heute noch über die Predigt nachdenken, dann haben Sie da vielleicht einen Aufhänger. Ein Herz für Sünder. Wenn Sie so ein Herz mal wieder irgendwo im Auto sehen, fällt Ihnen das vielleicht auch wieder ein. Ich frage mich, wo kommen wir in der Geschichte vor? Welche der Gruppen? Bei den Pharisäern? Oh nein, nein. Pharisäer, das sind doch Heuchler und das sind doch, das ist ein Schimpfwort. Also da nicht. Auf der Seite der Sünder, Zöllner, auch nicht die gute Gesellschaft. Aber da ist wenigstens Jesus und ja, wir sind natürlich bei der Seite Jesu. Stimmt das so ganz? Ich habe nicht gefragt, wo möchten wir uns gerne sehen, sondern wo sind wir wirklich? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber heute nachdenken miteinander. Und damit wir das besser können, versuche ich mir das auszumalen, wer denn da eigentlich mit Jesus zusammensaß. Beobachte mal. Sehe, wer da reinkommt. Da kommen Schüler rein, haben noch ihr Zeugnis in der Hand, haben sie ja gerade gekriegt und sagen: So eine Pflaume, so ein Idiot hat mir da so eine Note gegeben, das stimmt dir überhaupt nicht, ich bin viel besser als der andere. Und ziehen über den Lehrer her. Da sind Hausfrauen, die kommen gerade aus dem Depot und haben einige Dinge eingekauft, aber andere Dinge auch einfach mitgehen lassen, ohne Bezahlung. Da sind Verheiratete und Ledige und sie haben so einen eigenartigen Gesichtsausdruck. Sie haben ihre Sexualität missbraucht, sie haben andere und sich selber einfach nur zum Spielzeug benutzt. Und ich glaube nicht, dass die aus der Kaiserstraße in Frankfurt kommen, sondern aus Oberzhausen kommen. Da sind Kinder, die da kommen, und Erwachsene, die im Streit liegen mit ihren Eltern. Ums Erbe geht's da offensichtlich. Das Testament haut nicht hin. Anders ausgefallen, als man dachte. Da ist jemand, der hat einen Stimmzettel in der Hand. Und ich gucke auf das Datum: 1930. No. Und da hat er sein Kreuz gemacht bei NSDAP. Gehörte zu den 18%, die damals NSDAP wählten. Und ganz mit ihm zusammen kommt da jemand in einer schwarzen Uniform. SS. einer braunen Uniform mit Koppel und einer Hakenkreuzfahne. S.A. Schöne Versammlung, die da zusammenkommt. Aber da ist ein Kollege von mir auch dabei. Und ich gucke ihm über die Schulter, er hat seine Predigt mit. Ich lese in der Predigt, Mitmenschlichkeit, 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 bla bla, Mitmenschlichkeit, 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 bla bla. Da ist eine Gruppe von Zigeunern, die erkennt man ja schon so. Kommen gerade aus einem Geschäft, aus Obertshausen, und holen aus der Tasche unter dem Rock das, was sie da mitgehen ließen. Da sind Rocker, die tauchen ja in der Gruppe auf. Chaoten und Krawallmacher. Rot-weißen Schal haben die. Da sind Leute, die haben sich tätowieren lassen. Skinheads sehen wirklich scheußlich aus. Wollen Sie mit solchen zusammensitzen? Wollen Sie mit solchen etwas zu tun haben? Manche von ihnen sind besessen sogar. Unter der Macht finsterer Kräfte. Einer hängt an seiner Flasche, ja, er torkelt. Ein Alkoholiker. Und einer sitzt ganz apathisch da, ein Konfirmand, der seinen Konfirmandenunterricht absitzt. Und da ist noch einer, ein Propst, leitenden geistlichen Amtes der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, hat gerade ein Schreiben verfasst, dass alle Theologiestudenten, die ihr Studium ordnungsgemäß abgeschlossen haben, in den kirchlichen Dienst übernommen werden. Geistliche Kriterien werden nicht gestellt. Ein Verbrecher an der Kirche. Eine schöne Gesellschaft hier. Verbrecher an Gott. Die sich an Gott vergehen, Verbrecher, die sich an der Gemeinde vergehen, Verbrecher, die sich am Staat vergehen, die viele auf dem Gewissen haben, am Eigentum und der Ehre des anderen Menschen vergehen, Verbrecher, die sich an der Freiheit und am Leben des Nächsten vergehen, die sich an der eigenen Person, an der eigenen Gesundheit und an der eigenen Begabung vergehen. Jetzt frage ich nochmal, wollen Sie sich wirklich auf diese Seite zählen? Sind Sie da wiederzufinden bei den Leuten? Oder grenzen wir uns nicht von diesen Leuten ab? Sagen, mit solchen will ich nichts zu tun haben. Oh, ich habe eine Gruppe vergessen. Noch so einen Kollegen von mir. Will ich doch nicht vergessen. Jemand vom, der hat gerade einen Scheck ausgefüllt. 100.000 Mark. Mich interessiert natürlich, wofür. Absender, Ökumenischer Rat der Kirchen. Kann davon schon Gutes kommen. Und Adresse, SWAPO. 100.000 Mark für die SWAPO. Gehören wir auf diese Seite oder grenzen wir uns da nicht ab? Fühlen wir uns nicht vielleicht doch wohler auf der Seite der Pharisäer? Warum wenden Sie sich denn gegen Jesus? Warum sind Sie nicht einverstanden mit Jesus? Vielleicht können wir das jetzt verstehen, wenn wir die Gesellschaft, in die er sich begibt, ein bisschen uns deutlich gemacht haben. Warum sind Sie nicht zufrieden? Wir können das gut verstehen. Wir sind auch mit vielem nicht zufrieden. Mit vielen Menschen sind wir nicht zufrieden. Und Sie erfüllen nicht die Bedingungen, die wir stellen, dass Sie in unserer Gemeinschaft irgendwo einen Platz haben. Genau wie bei den Pharisäern. Pharisäer sagen, so kannst du das doch nicht machen, du kannst doch nicht dich unter die setzen, du kannst es so machen, dass du sie belehrst. Das ist gut, natürlich. Sollst du ihnen sagen, so geht's nicht. Aber dass du dich unter sie setzt und dass du für sie da bist, das geht doch nicht. Belehre sie, schicke sie weg, sie sollen sich bessern und dann, wenn sie sich gebessert haben, sollen sie wiederkommen. Dann dürfen sie dazugehören, natürlich. Sollen uns unterstützen. Wir bemühen uns doch wirklich, den Willen Gottes zu tun und die Gesetze einzuhalten, eine Ordnung aufzustellen, wie es gut ist in der Welt. Und dabei richten wir uns nicht nur einfach nach dem, was wir so für gut halten, sondern was Gott will. Gottes Willen wollen wir tun. Dafür setzen wir einiges ein. Und nicht umsonst sind wir die angesehensten Leute und die führende Gruppe im Judentum. Und wir distanzieren uns und dokumentieren damit das wahre Israel, die wahre Gemeinde, die wahre Gemeinde in Obertshausen. Und wir fasten und wir beten, sagen die Pharisäer, wenn wir nur einen Tag mal alle Gebote wirklich einhalten könnten. Ach, und wenn uns die anderen da mithelfen würden, wenn Israel doch nur einen Tag die Gebote Gottes hielte, einen Sabbat so richtig halten würde, dann würde der Messias kommen, dann könnte Gott sein Reich aufrichten. Jesus hat das gehört, was die gesagt haben. Obwohl sie sich gar nicht an ihn gewandt haben, sie haben sich an die Jünger gewandt, so hintenrum. Aber Jesus ist ihnen deshalb nicht böse, ist nicht eingeschnappt und sagt, lass sie doch erstmal zu mir kommen, dann reagiere ich. Er kennt ihre Not und geht auf sie zu. Hat gehört, dass sie sich beschweren und antwortet, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich habe mich gewundert, dass hier steht, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Eigentlich müsste es doch die Gesunden heißen. Nicht? Die Kranken und das Gegenteil sind die Gesunden. Steht aber die Starken. Jedes Wort in der Bibel sitzt. Es sind die Leute, die ja noch etwas darstellen können, die Barmherzigkeit Gottes eigentlich nicht angewiesen sind, die noch meinen, sie seien wer? Stark genug. Jesus sagt, die Kranken brauchen den Arzt. Und ich bin gekommen als Arzt und ich sitze hier unter den Kranken als Arzt, ihnen zu helfen. Weil sie gemerkt haben, oder vielleicht haben sie es noch gar nicht gemerkt, dass sie eine gefährliche Krankheit haben. Aber ich werde ihnen die Diagnose stellen und sie werden es merken. Und ich bin gekommen, sie zu heilen, gerade sie. Und ich bin nicht gekommen, die Starken zu einer Gemeinde zu sammeln, sondern ich bin gekommen, Menschen in ihrer ganzen Schwäche und in ihrer Krankheit zum Tod, in ihrer ganzen Gottlosigkeit und ihrem ganzen Verbrechen Gott gegenüber zu heilen. Geht aber hin und lernet, was das ist. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ihr fastet, möchtet den Messias herbeifasten, herbeiziehen, braucht ihr nicht. Ich bin gekommen, der Messias ist gekommen. Ihr seid zu spät mit eurem Fasten, der Messias ist längst da. Der ein Neues anfängt, der ein neues Zeitalter anfängt. Das Zeitalter des Gesetzes ist abgeschlossen. Jetzt ist das Zeitalter der Gnade und der Barmherzigkeit, dass alle Menschen eingeladen werden, gerade auch die, von denen ihr euch distanziert, eingeladen werden, sie werden gerufen. Der Messias ist gekommen. Wer ist es? Ich bin es. Ich bin gekommen. Jesus stellt sich ihnen vor als der, den sie eigentlich erwarten. Wozu ist er gekommen? Um zu rufen. Nicht um zu schreien. Leute niederzuschreien, auch nicht Leute anzuschreien, nicht Leute fertig zu machen, sondern zu rufen. Das ist auch etwas Lautes, nicht einfach zu sagen. Es gibt ja so viele Stimmen und so viele Geräusche in der Welt. Leute sind mit so viel beschäftigt, dass sie das Wort Jesu oft gar nicht mehr hören. Und man muss es laut und deutlich und klar sagen. Jesus hat es laut und deutlich und klar gesagt, damit es nicht überhört werden kann und nicht überdeckt wird. Auch die Pharisäer hat er gerufen. Paulus hat sich rufen lassen. Er war ein Pharisäer. Hat gemerkt, auf welcher Seite er steht. Bin gekommen zu rufen. Und eine Berufungsgeschichte hatten wir gerade vorher gelesen. Er ist auf Matthäus zugegangen und hat gesagt, ich will dich. Den verachteten Zöllner, den Kollaborateur mit den Römern, den, der so abgewertet ist in den Augen der Pharisäer, weil er nicht das Reich Gottes aus dem Himmel erwartet, sondern hier mit den Feinden zusammenarbeitet. Heute ist ja noch ein Teil in Jerusalem, fromme Juden wohnen, die arbeiten auch nicht mit dem Staat Israel zusammen, weil sie sagen, das himmlische Jerusalem wird herunterkommen. Nicht wir bauen Israel, Staat Israel ist etwas völlig Gottloses und Gottwidriges und mit dem darf man nicht zusammenarbeiten. Und die leisten auch keinen Wehrdienst und halten sich aus allem raus. Der Staat Israel duldet das und grenzen sich ab. Aber reden wir nicht von den Leuten aus Mea Shearim in Israel, sondern reden wir von uns. Jesus ruft den Zöllner, der so verachtet ist, so abgewertet ist, der nichts erst mal bringt, um angesehen zu sein, um auch irgendwie zu gelten. Er ruft ihn und es ist erstaunlich. Der steht auf und lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Dieser Ruf Jesu hat offensichtlich Nachdruck, Gewalt, richtet etwas aus, Vollmacht. Jesus hat seine Jünger losgeschickt und er möchte durch sie heute rufen. Menschen in seine Nachfolge rufen. Er möchte nicht, dass seine Gemeinde sich abgrenzt. Seine Gemeinde beschäftigt ist damit, ihre Heiligkeit zu kultivieren und das unter dem Stichwort Heiligung dann laufen zu lassen, sondern er möchte, dass seine Gemeinde barmherzig ist, ein Herz für Sünder hat, weinen kann, dass Menschen noch nicht dazugehören zu seiner Gemeinde. Und weinen ist etwas anderes als dazustehen und zu sagen, hier sind wir und ihr seid dort. Eine andere Art, sehr feiner Unterschied, aber eine ganz andere Art. Ein Herz hat für andere, weinen kann, ja, sich mühen kann für sie. Oder ob man eben sagt, naja, wenn ihr nicht kommt, bleibt eben, wo der Pfeffer wächst. Kann man euch nicht helfen. Eine andere Einstellung als Leid zu tragen. Ja, Jesus weinte über Jerusalem. Er konnte nicht alle rufen, es ließen sich nicht alle rufen, aber er war offensichtlich nicht der, der sich abgrenzte und sich um seine Heiligkeit bemühte. Er war heilig. Und deshalb hatte er das nicht nötig. Er hatte ein Herz für Sünder. Und wenn Jesus in unserem Leben lebt, dann sollte es eigenartig zugehen, wenn das nicht uns genauso prägt und wenn er uns nicht dieses neue Herz gibt. Wie ist das bei uns? Da Bedingungen, bevor man geliebt wird, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen, bevor man in der Gemeinde geliebt wird, anerkannt wird, was bringen. Die Pharisäer sagten, wenn du zuerst anders wirst, dann darfst du zu uns gehören, dann liebe ich dich. Sieht das so aus bei uns? Man sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann liebe ich dich. Das ist mein Bruder. Bruderliebe, tolles. Ja, aber Jesus spricht auch von der Sünderliebe, von der allgemeinen Liebe. Lassen wir uns mal aufpassen darauf, ob wir nicht eine Menge Bedingungen stellen, bevor ich den anderen liebe. Bevor ich zu dem anderen freundlich bin. Wie ist das mit unseren Gebetskreisen? Besuche ich den, weil das meine Christlichkeit hebt? Oder weil nur durch Fürbitte unseren Menschen hier geholfen werden kann? Wie ist das mit meinem Bibellesen, unserem gemeinsamen Bibellesen? Das religiöses Trimm dich? Oder weiß ich, dass Jesus sein Wort benutzt, um Sünder zu rufen? Sind so haarscharf sind die Grenzen und sie werden schnell verwischt. Jesus sagt, ich habe Gefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Dein Gottesdienst, der nicht wirklich von mir erfüllt ist, der ich ein Herz habe für Sünder, ist kein Gottesdienst, ist Gotteslästerung. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit, an dieser suchenden, nachgehenden Barmherzigkeit, so wie der Hirte das verlorene Schaf sucht. Und ich sag, besser dich, dann kannst du zu der Herde gehören. Haben wir diese suchende Liebe oder sind wir damit beschäftigt, das fromme Leben aufzupolieren? Bin ich barmherzig oder grenze ich mich ab? Muss der andere erstmal Vorleistungen erbringen, irgendwelcher Art? Es gibt verschiedene Art. Oder kann ich schon ein Stückchen für den anderen glauben? Auch kann ich nicht die Bedingung stellen, wenn du an Jesus glaubst, dann habe ich Interesse an dir. Das ist Pharisäismus. Kann ich nicht für den anderen ein Stück glauben? Und Jesus es abnehmen, dass er auch den anderen, der noch nicht an ihn glaubt, der ihn vielleicht verspottet, der ganz gegen ihn ist, dass ich für den anderen glaube und sage, auch dich möchte Jesus haben. Und wenn du selber noch nicht darauf eingehst, ich weiß das und ich rechne damit. Und um seinetwillen bist du ein von Gott Geliebter, auch wenn du nicht liebenswürdig bist und auch wenn vieles ärgerlicher an dir ist. Ja, natürlich. Gibt Verbrechen. Aber Jesus liebt mich nicht, weil ich diese ganzen Verbrechen nicht mehr begehen würde. Er hat mich zuerst geliebt. Als Sünder hat er mich geliebt. Kann ich das auch Sünder lieben? Jesus kann uns das ermöglichen. Er gibt uns dieses neue Herz, das für den anderen glaubt und ihn schon mit den Augen Gottes sieht, wenn er sich noch selber vielleicht gar nicht so sieht. Merken Sie, es ist eine andere Einstellung zu dem anderen. Ich glaube, diese Einstellung hat Jesus. Und gerade das ist das, weshalb die Pharisäer sich stoßen an der Sünderliebe Jesu. Liegt uns das nicht sehr nahe, uns daran auch zu stoßen? Gott möchte uns zeigen, wo das wirklich in unserem Leben so ist, uns Buße geben darüber, zum Wohl derer, die Jesus lieb hat und denen er nachgeht. Amen.